Grüezi miteinander, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelohnt, das ist die schweizerische Ausgabe auf Schweizerdeutsch. Das erste Mal überhaupt am Mittwoch, am 21. Dezember 2022. Warum Schweizerdeutsch? Ja, ich mache jetzt seit über einem Jahr auch eine deutschsprachige Ausgabe für all die Zuschauer, die uns von jenseits von unseren Landesgrenzen von aussen zuschauen und zuhören. Und darum ergibt sich's eigentlich zwangsläufig, aber ich habe erst jetzt gemerkt, dass wir die Sendung auch auf Schweizerdeutsch machen könnten. Schreiben Sie mir, ob Sie das besser finden oder schlechter. Für all die, die in der Schweiz leben und nicht Schweizerdeutsch können, schämen Sie sich, Sie sollten das lernen. Und die Sendung ist gratis Sprachnachhilfeunterricht für Sie. Ich versuche da wirklich ein klassisches, aber auch zeitgemäßes Schweizer, ein Zürichdeutsch zu reden, wo auch für Leute verständlich ist, die des Zürichdeutschen nicht mächtig sind. Adventskalender, das ist das Wichtigste und das ist das Schönste, der Godi Locher über die Bibel und die ewigen Weisheiten. Heute dürfen Sie aufmachen, das Türli 21, ich habe es schon gemacht, dass es da ein bisschen luftiger da anflutscht, der Kalender und da der QR-Code und das Bild Superman. Der Superman ist ja sozusagen der Superhelden-Pionier, die Überfigur, glaube nach dem Zweiten Weltkrieg installiert. Der Kal-El vom Planet Krypton gerettet als Baby bei einer Farm im Mittleren Westen gelandet und dann als Clark Kent erzogen worden. Er ist Reporter geworden und eben Superheld. Sein Körper hat nichts können anhaben. Kugeln, Kanonen, Geschoss und Raketen sind abprallt. Mit seinen Augen hat er können Stahlplatten durchschneiden. Trotzdem hat er sein deutsches Programm ein bisschen vertieft. Trotzdem seine Küsse mit der Lois Lane, der eine andere Reporterin, in die er sich verliebt hat, die Küste, die scheint er irgendwie gespürt zu haben. Wie ist das möglich, wenn einerseits Stahlgeschosse an dir abprallt, aber der Kuss von einer Frau, ganz grosses Thema bei den Superhelden. DC Comics, dort natürlich auch der Batman, ebenfalls wie der Superman, eindimensional. Der Superman ist die helle Figur, der Batman die dunkle. Mehr fasziniert hat mich allerdings das Marvel-Universum. In den 60er Jahren ist das, 50er, 60er Jahre, errichtet worden vom genialen Stan Lee. Ich konnte ihn noch interviewen in Los Angeles, wo er schon im fortgeschrittenen Alter war. Ja, die Marvel-Helden, Shakespeare, Hamlet, Selbstzweifel, gebrochene, auch detaillierter gezeichnete Figuren sind dort in der Superhelden-Olympi, das Panoptikum, in das Bestiarium eingeführt worden. Das wäre das Thema einmal für eine längere Sendung. Das können wir heute jetzt nicht vertiefen. Das wichtigste Thema von heute, ich habe mehrere Zeitungen mir angeschaut, mehrere Portale, und was mir da positiv aufgefallen ist, in der Schweiz ist die politische Diskussion viel bodenständiger als im Ausland. Viel bodenständiger als in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, in Italien. Man merkt da einfach den grossartigen Einfluss von der direkten Demokratie. Unsere Politiker, die können einfach nur machen, was sie wollen. Die sind nicht völlig losgelöst und sozusagen im eigenen Interesse unterwegs. Nein, sie müssen immer wieder in Rechnung stellen, sie müssen sich immer wieder überlegen, was denken die Leute, komme ich da durch? Und das erdet, das bodigt, das verankert den ganzen Politbetrieb, der immer wieder zur Abgehobenheit, zur Klasspolitik neigt, tendiert. Das erdet das Ganze. Und das ist der ganz grosse Unterschied zu Deutschland, auch zu Frankreich, vor allem Deutschland, wo ja die Oberlehrer den Ton angeben, wo so einen sterilen Moralismus jetzt sich immer virulenter, pandemischer ausbreitet. In der Schweiz hast du das nicht. Unsere Nachrichten über Politik wirken viel langweiliger als das, was im Ausland passiert. Aber es ist eben eine positive, es ist eine wohltuende Langeweile. Und das ist ein Verdienst, von dem bin ich überzeugt, von der direkten Demokratie. Und wenn wir die direkte Demokratie einschränken, wie das unsere Politiker immer wieder, ohne es zuzugeben, propagieren, dann machen wir die Schweiz kaputt, dann machen wir das Schweizer Volk kaputt. Dann die direkte Demokratie führt dazu, dass man sich mit der Politik auseinandersetzen muss, dass man Bescheid wissen muss. Die Schweizer, das ist meine Beobachtung, wissen besser Bescheid über die EU und über das, was dort passiert, als viele EU-Bürger. Und das ist nur so, nicht weil wir die Gescheiter oder die Besseren sind, sondern weil uns unser institutionelles System dazu zwingt. Und darum wehre ich mich ja dagegen, dass man die Schweiz andockt, undemokratischer macht im direktdemokratischen Sinn, indem man sie unterstellt einem Gesetzgeber EU. Weil das ist das, was sie wollen, zu Bern. Sie möchten, dass wir Verträge unterschreiben, wo die EU faktisch zum Gesetzgeber macht im wesentlichen Bereich von unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das dürfen wir nicht machen. Selbstbestimmung ist der Weg zum Erfolg. Unabhängigkeit. Das haben wir bewiesen seit vielen, vielen Jahren. Die Schweiz war ein Armenhaus im 19. Jahrhundert in Europa. Sie ist heute eines der reichsten Länder. Immer noch eines der reichsten Länder. Warum? Ja, weil sie eben unabhängig ist. Weil wir unsere Rahmenbedingungen selber bestimmt haben. Weil wir maßgeschneiderte Lösung für unser Land gefunden haben. Und zwar aufgrund von einer Politik, wo die Interessen und die Lebenswirklichkeit der Schweizer ins Zentrum stellen muss. Und zwar nicht, und nicht die eigenen Interessen der Politiker. Das ist der ganz grosse Unterschied. Das merken sie auf unterschiedlichsten Stufen. Ich habe in Deutschland immer wieder gesehen, Politiker reden auch unverständlicher als bei uns. Weil sie wissen, ja, ich muss ja nur alle 4 Jahre da von diesen Tübeln da aussen gewählt werden. Zwischendurch ist das ja egal. Also der Zynismus, die Überheblichkeit, die steht fast institutionell verankert. Bei uns ist das von der Neigung her, verstehen Sie mich richtig, ich bin kein Moralist, ich sage nicht, wir sind die besseren Menschen, wir haben die besseren Politiker, nein, wir haben das bessere System. Ganz eine wichtige Erkenntnis und das muss man verteidigen. Jemand, der das auch so sieht, sind übrigens die Vermögensverwalter von Albin Kistler, vor allem der André Kistler, der das lang geführt hat, das Unternehmen, die sind sehr erfolgreich und ihr Leitspruch heisst, wir halten Wort. Und ich bin immer wieder fasziniert von denen ihren Investment Letters, ist jetzt gerade der vom Januar 23, mir da heute auf den Tisch geflattert. Und die Investment Letters, die sind beseelt, die sind grundiert von einem wirklichen Weltvertrauen, von einer Zuversicht, von einem Optimismus, der nicht einfach ein Luftschlösser-Optimismus ist, ein Zweckoptimismus, sondern Albin Kistler, der andere hat mir das mal erklärt, hat gesagt, schau mal so Aktienkurven an seit 1900. Bis heute. Es geht einfach steil rauf, auch wenn es da immer Rückschläge gibt, aber es geht steil rauf. Warum geht es steil rauf? Ja, weil die Marktwirtschaft eben das im Menschen entfesselt, was seine Lebenskraft ausmacht, seine Innovationskraft. In dieser Marktwirtschaft, in einem Aktienkurs, ist ja irgendwo das Weltwissen gespiegelt. Weil die Marktwirtschaft ist ja ein System von der Wissensverarbeitung. Die Marktwirtschaft ist wie ein Computer, aber ein immaterieller Computer, einfach zusammengehebt über Transaktionen, über Luftlinien, über das Hirn, über das Telefon. Man redet miteinander, man bestimmt, man wechselt, man tauscht aus wesentliche Informationen über den Preis, über den Wert von einer Sache, gemessen an Angebot und Nachfrage. Das ist der entscheidende Punkt. Und in der Marktwirtschaft kommt er zum Ausdruck. Und die steigenden Aktienkurse sind eigentlich ein Beleg für die These, die die deutschen Philosophen im 19. Jahrhundert gemacht haben, dass eben Geschichte ein Fortschritt ist, ein Fortschritt zum Besseren. Bei allen Rückschlägen, aber in der Entwicklung sehen sie das. Und das finde ich schön, das finde ich das Interessante bei Albin Kistler. Eben der fundierte Optimismus, die Zuversicht, gut gelaunt, aber eben auf der Grundlage von ganz präzisen Berechnungen und statistischen Erhebungen. Und sie sagen, kurz- bis mittelfristig sind wir jetzt noch in einer düsteren Phase, läuft es nicht so gut, aber langfristig werden die Finanzmärkte wieder performen und sehr, sehr gute Resultate abliefern. Einfach interessant, Albin Kistler, das ist das Gegenteil von Nouriel Roubini. Der Nouriel Roubini ist einer der berühmtesten Weltuntergangsökonomen der Amerikaner, hochintelligent. Und er ist wie so ein Wetterfrosch, der sagt, ja, morgen regnet es. übermorgen regnet es. Ja, irgendwann regnet es einmal. Also der sagt einfach immer, es regnet. Und der Albin Kistler sagt, es scheint am Schluss immer wieder die Sonne. Und das sind einfach die zwei Arten, wie man die Welt kann anschauen kann. Und die Art ist mir entschieden sympathischer. Amerika. Da lese ich, dass ein Ausschuss vom Parlament entschieden hat, dass man den Donald Trump solle strafrechtlich verfolgen für seine Rolle am 6. Januar 2021 bei diesen Ausschreitungen gegen das Kapitol. Bemerkung 1, alle regen sich auf über die Ausschreitungen gegen das Kapitol, also eben 6. Januar. Aber vorher, im Jahr 2020, hat jedes Wochenende sind da halbe Stadtteile eingeäschert worden durch linke Krawallanten in vornehmlich links regierten US-Staaten. Man hat die einfach machen lassen. Und da sind x Polizisten umgebracht worden. Da sind auch Amtsgebäude abgefackelt worden. Es sind Zivilisten, Passanten verschossen worden. Es sind Läden ausplündert worden. Aber da hat man nie etwas gehört von einem Impeachment-Verfahren. Oder da sind die linken Demokraten nicht auf Barrikaden gestiegen. Beim Trump machen sie es. Und das Wort, das mir in der Berichterstattung fehlt, das ich nie gelesen habe, nach dem Entscheid, ist das offensichtlichste Wort, nämlich Gewaltenteilung. Geht es eigentlich noch, dass das Parlament zu einer Verhaftung oder strafrechtlichen Verfolgung von einem Oppositionspolitiker aufrufen darf? Aber hallo, wo gibt es das? Ist das Amerika? Ist Amerika Demokratie? Ist Amerika ein Rechtsstaat? Ist das noch Gewaltenteilung, wenn eine gesetzgebende Körperschaft einen Aufruf zur Justizverfolgung von einem Oppositionspolitiker aufrufen kann? Wenn sie das lancieren kann? Das hat doch nichts mehr mit Gewaltenteilung, das hat nichts mit Rechtsstaat zu tun, aber über das lesen wir nichts. Der Zelensky, der ukrainische Präsident, errichtet eine Diktatur in der Ukraine. Das ist für mich so unklar. Der macht eine Diktatur. Der hat Oppositionsparteien verboten. Seit Jahren führen die einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass. Die Regierung in Kiew hat Minderheitenrecht, das Russische als Amtssprache verboten. Man hat Denkmäler von Nazi-Schergen errichtet. Man hat Bataillone, wo sie Nazi-Runen auf der Uniform haben. Das ist kein Witz. Das ist einfach Propaganda. Das ist ja so. Und jetzt, neuester Streich, hat der Zelensky ein Gesetz verabschiedet, das dem Staat maßgebliche Steuer- und Beeinflussungsmöglichkeiten gibt in Bezug auf die Medien. Also das ist eine Gleichschaltung, das ist eine Ausbreitung vom Staat, das ist eine Diktatur, die er macht. Und jetzt sagen natürlich einige da draussen, ja gut, Putin hat ihn ja gezwungen durch seinen Angriff. Ja gut, den Krieg hat es ja vorher schon gegeben. Das kann man einfach so einfach oben abbrechen. Der Putin hat es eskaliert im letzten Februar. Aber seit acht Jahren haben wir einen Krieg gehabt. Wir haben einen verfassungswidrigen Putsch gehabt. Da ist eine antirussische Regierung installiert worden in Kiew. Und dort hat der ganze Mais angefangen. Das wird ja völlig ausblendet bei uns. Alles nur so nach einfachsten Schwarz-Weiß-James-Bond-Folien. Mit dem können Sie die Sache natürlich nicht verstehen. Und der Zelensky, der Freiheitsheld vom Westen, das müssen Sie sich klar machen, der errichtet in der Ukraine eine Diktatur. Und das muss offensichtlich jetzt auch noch in den Medien bejubelt werden. Der Tony Blair, der Wunderpolitiker aus England, in den 90er Jahren, sehr, sehr erfolgreich, dann der Irakkrieg, da hat er sich ein bisschen die Flügel verbrannt. Der gibt heute ein grosses, beziehungsweise gestern, aber heute ist er im Internet, ein grosses Interview im Tagesanzeiger. Und da redet er über den Brexit, ein bisschen über die internationale Lage. Und ich muss sagen, ich habe den Tony Blair immer bewundert. Ich fand, das ist ein frischer, das ist ein interessanter Politiker. Ja, yeah. Aber der hat jetzt schon einen gröberen Bart angesetzt. Also was er da erzählt, ist eigentlich uninspirierend. Vor allem sagt er im Grunde, also ein bisschen säuerlich, ja, der Brexit-Entscheid von den Briten, das war der grösste Seich gewesen. Verhebe ich einfach nicht. Das ist falsch und das ist schlecht. Und der Boris Johnson hat alles falsch gemacht. Und da der Rishi Sunak, der Neue, der ist zwar talentiert, aber irgendwie gehe ich es auch nicht auf. Aber was für eine Haltung er genau hat zu dem? Zur Europäischen Union? Zur Unabhängigkeit, zur institutionellen von Großbritannien? Das kommt nicht über. Das heisst, Tony Blair ist eben, vielleicht habe ich ihn überschätzt damals, er ist eben doch nicht ein Politiker, der ins Grundsätzliche hineingeht, der eine verbindliche Vision formuliert, auch mit Blick auf Großbritannien, sondern so ein Wellenreiter, ein Surfer. Der Westen ringt um Support für die Ukraine. In Amerika gibt es immer mehr kritische Stimmen, in Deutschland sowieso. Man fragt sich, ja, was soll das? Sollen wir jetzt wirklich die ganze Weltwirtschaft an die Wand fahren? Oder einen grossen Teil davon, um uns da ja, an den Rockzipfel zu hängen von einem Regime, das uns immer mehr unheimlich wird, von einem Zelensky, der so etwas in den Kopf anfängt, reinsteigen, der sich an sich selber berauscht und all diesen Jubelhymnen, die er in den Zeitungen und in den elektronischen Medien über sich anschauen und lesen kann, ist das der richtige Weg? Immer mehr Leute machen da ihr Fragezeichen. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt viele, die unsere Sendung schauen und sie sind nicht allein. Also auch mit ihren Zweifeln, mit ihren Meinungen sind sie nicht allein. Es gibt da draußen bei uns, da bei Weltwoche Daily, immer noch Beipflichtende. Man darf keine Angst haben, seine Meinung heute zu äußern. Kontroverser Abschluss in Katar. Ja, einfach das Debakel der Medien. Irgendwie traurig. Ich bin sehr gern Journalist. Ich bin ein leidenschaftlicher Journalist. Und es tut mir irgendwie weh, wenn die Medien einfach so einen Kabis zusammenschreiben. Und zwar von Anfang an, die haben einfach die falsche Ausfahrt verwünscht bei der Katar-WM. Die haben von Anfang an geschrieben, die NZZ, diese WM ist schon jetzt ein Debakel. Und der Tagi hat sich dann müssen so anwinden, ja, so schlecht war diese WM auch wieder nicht. Entschuldigung, dummes Zeug. Das ist jetzt eine von den grossartigsten WMs gewesen, die es je gegeben hat. 8 Stadien auf engstem Raum. Keine Verletzung, keine Ausschreitungen, kein Alkoholexzess, keine verhafteten Engländer. Das hat es noch gar nie gegeben. Hochstehend, sportlich, mit einem Marokko, der bis in Halbfinale führen stößt, Favoriten eliminiert hat, dann ein Endspiel, wie in den ganz grossen Zeiten vom Weltfußball. Frankreich gegen Argentinien mit Dramatik, mit Goal. Ich meine, wir haben darüber schon geredet. Unglaublich. Also, die WM ist jetzt ein Erfolgsvulkan gewesen. Und der, was am meisten zusammengeknüppelt hat, nämlich der Gianni Infantino, das ist der grösste Gewinner. Neben Katar. Katar ist auch ein Gewinner. Und ich glaube das nicht, was immer wieder geschrieben wird, dass Katar sei ein Hauptsponsor vom Islamismus und vom Wahhabitismus. Das ist doch dummes Zeug. Die Katari, die ich kenne, das sind Geschäftsleute, das sind Marktwirtschaft, die wollen Business machen. Die wollen nicht irgendwie eine religiöse Weltrevolution anzetteln. Das sind eher die Saudis. Das ist die Saudis, sind die gefestigtere Macht dort in dieser Welt. Darum können die solche Dummheiten veranstalten mit dem ganzen Wahhabitismus und dem Islamismus. Das ist denen ihr Hobby. Aber Katarer, also da müsste ich mich so schwer täuschen. Das sind andere Leute. Ich kenne den Botschafter zu Bern. Das ist ein zutiefst westlicher Mensch, der gerne ein Glas Rotwein und ein Glas Champagner trinkt. Das ist kein orthodoxer Islamist. Und auch der Emir von Katar, der jetzt so abgekämmert wird von den Medien. Ich möchte einfach erinnern, beim Irakkrieg, beim Zweiten, 2003, 2004, hat es im New Yorker, in der renommierten amerikanischen Zeitschrift, ein riesen Porträt über ihn gehabt. Über den Modernismus, über die Modernisierung von seinem Katar. Und wenn Sie heute in Doha sind, wenn Sie sich das mal anschauen, das ist natürlich eine Retortenstadt. Da ist bis vor kurzem sind da noch viel mehr Wüstengebiete gewesen. Aber was die dort aus dem Boden gestampft haben, was die viel Geld in die Hand genommen haben. Und das Geld haben sie ja in die Hand genommen, die können ja rechnen. Das haben sie in die Hand genommen, weil sie gesagt haben, es ist eine gute Investition. Der Fußball bringt uns etwas. Und ich sage Ihnen, der Fußball hat denen wirklich etwas gebracht. Weil der kann nicht die Welt retten, der kann nicht die Welt heilen, aber der kann einem das Herz aufmachen. Der kann einem wieder empfänglich machen für andere Menschen. Und das haben die Katari erlickt, das haben sie gemerkt, das haben sie gemacht. Und bei uns null Verständnis. Jetzt eben da der Seich da mit dem Umhang. Das ist ja eine Anerkennung. Das ist wie wenn Queen Elisabeth einem einen Adelstitel oder einen Orden gegeben hat. So hat der Emir Messi einen Umhang gegeben, um ihm seine Anerkennung auszusprechen, um ihn zum Held auch von der arabischen Welt zu machen. Ich habe das gestern schon angedeutet. Ich habe über das mit Ihnen schon gestern diskutiert. Meine Damen und Herren, wir haben es schon heute. Weltwoche Daily, 20 Minuten, schlank, effizient. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen sehen wir uns wieder. Dann kann ich Ihnen vorstellen, die letzte Ausgabe von der Weltwoche in diesem Jahr. Es ist ein Feuerwerk, es ist ein Bouquet von unterschiedlichsten Porträts, auch Recherchen, sehr brisante Sachen. Sind Ihnen wunderbare, auch längere, vergnügliche Lese- und Bilderstücke. Wir haben viel Kultur, wir haben viel Cartoons, gibt da etwas zu lachen. Also ich freue mich darauf, Ihnen dann die neue Ausgabe, die jetzt gedruckt wird, vorzustellen. Machen Sie es gut, geniessen Sie den Tag und schreiben Sie mir, ob Sie das gut finden, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede oder ob Sie auch in der schweizerischen Ausgabe das Hochdeutsche bevorzugen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich dann das mache, was mir eine gewisse Zahl von E-Mail-Schreiber da empfiehlt, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich die E-Mails, dass ich das Feedback lesen werde und mir dann am Schluss ein hoffentlich fundiertes Urteil bilden. Machen Sie es gut. Danke vielmals für Ihre Rückmeldung. Ist Weltwoche Daily Schweiz auf Schweizerdeutsch besser, zugänglicher oder ist es präziser auf Hochdeutsch? Das ist die Frage. Deutsch oder Schweizerdeutsch? Dies ist die Frage des Hamlet hinter dem Mikrofon. Machen Sie es gut, schönen Tag und bis morgen.